Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Kein unbekanntes Gesicht in der Stadt Fulda sitzt heute vor mir. Jemanden, den ich namentlich schon länger kenne. Wir haben uns vor einiger Zeit aufgrund des Europa-Podcasts, in den ihr auch alle mal reinhören solltet, kennengelernt. Und da habe ich euch unterstützt bei einer kleinen Sache. Und da habe ich mir gedacht, lade ich ihn doch auch mal gerne ein. Er ist nämlich auch Vorsitzender der Freunde des Museums. Heute bei mir Klaus Becker. Hallo Klaus.
Grüß dich, Shaggy. Schön, hier zu sein.
Ich habe gerade gesagt, Vorsitzender der Freunde des Museums. Fangen wir doch damit direkt mal an. Was ist das für ein Verein und was macht ihr so?
Also wir sind nicht nur Freunde, wir sind auch Freundinnen des Museums, völlig klar. Aber wir haben irgendwann mal vor nicht allzu langer Zeit klar entschieden, wir gendern im Titel nicht. Und das hat wohl Boris Rhein gehört und hat dann festgelegt, es wird auch in Hessen nicht mehr gegendert. Aber gut, egal. Also den Verein gibt es seit 2011. Er hat sich so aus interessierten Personen gegründet, die am Museumsgeschehen teilhaben, die Interesse haben. Damals in der Federführung des damaligen Museumsleiters Gregor Stasch. Und das vorrangige Ziel war eigentlich damals, immer da zu helfen, wo die Stadt und oder das Museum nicht weiterkommen. Sprich, Recherche für Fuldensia, will ich sie mal nennen, also Sachen, die interessant sind, die mit der Geschichte von Fulda zu tun haben, die man irgendwo auf dem Weltmarkt vielleicht findet und erwerben könnte. Das heißt also, es ging ganz stark von der Sammelleidenschaft aus. Ja, also Bilder der Fürstäbte, die irgendwo vielleicht auf dem Dachboden lagern und unentdeckt da schlummern. Oder Porzellan aus der kurzen Zeit der Fulda Porzellanmanufaktur. Und so zog sich das über die Jahre. Dann kam die Corona-Phase. Es war dann natürlich relativ ruhig. Und der Freundeskreis hat auch eigenständige Veranstaltungen ins Leben gerufen. Man hat sich getroffen oder zu Sonderschauen hat man eine kleine besondere Führung mit dem ausstellenden Künstler, so man seine habhaft werden konnte, durchgeführt. Und wir sind vor 3 Jahren angetreten und haben gesagt, wir sollten das eigentlich noch etwas erweitern. Wir sollten nicht nur dieser feine, kleine, geschlossene Kreis bleiben, sondern wir sollten uns und vor allen Dingen das Museum doch etwas erlebbarer, etwas greifbarer, etwas vielleicht, wenn man so will, auch etwas lebendiger machen, weil Museum, denn wenn man dieses Wort einfach so denkt, dann staubt es immer irgendwo und es ist dann so ein bisschen altbacken, was für das Fondaau-Museum, das muss ich natürlich zur Ehrenrettung sagen, überhaupt nicht gilt. Aber wir haben zum Beispiel merkwürdige Veranstaltungen ins Leben gerufen, ne, die man so im Museum gar nicht erwartet, also ein Malerfestival, wo Hobbymaler ihre Kunst ausstellen können. So, jetzt können wir natürlich trefflich über Kunst und Kunst streiten, aber es ist völlig egal, weil das Museum ist ein öffentlicher Platz und es zieht Menschen an und manchmal denkt man, wenn man so mit Fulda spricht, ach das, ja, das Fondaumuseum, Mensch, da bin ich doch damals zur Schule gegangen. Aber ganz ehrlich, seitdem war ich auch nicht mehr drin. So, und diese Denke wollen wir einfach ein bisschen aufbrechen.
Und gerade in diesem Jahr, ich meine, euch gibt es ja jetzt auch schon etliche Jahre, aber gerade in diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass man noch mehr von euch, oder ich kann jetzt in dem Fall auch sagen von uns, denn ich bin ja seit einiger Zeit auch Mitglied, hört. Besonders bei Kultur findet statt beispielsweise, da war ihr ja auch sehr aktiv, die Silent Disco. Mhm. Erstmal auch unpassend, wie kam es dazu?
Ja, eigentlich inspiriert durch die Landesgartenschau vor einem Jahr. Und das habe ich mir damals angeguckt und fand das toll. Und das ist eine schräge Geschichte. Man stelle sich vor, es sind hunderte von Menschen in irgendeinem Innenhof versammelt und haben Kopfhörer auf und alle hören völlig unterschiedliche Musik. Und wenn man dann als Beteiligter den Kopfhörer abnimmt, hört man nichts außer einem kakophonischen Gesang, weil alle möglichen Leute auf 3 verschiedenen Musikkanälen irgendwelche Lieder hören und sofern textsicher diese auch mitsingen. Und da haben wir uns damals mit dem Uli Schmidt, dem Geschäftsführer der Landesgartenschau, irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, das war so ein tolles Ding. Weißt du, was wir machen? Wenn etwa ein Jahr vergangen ist nach der Landesgartenschau, dann machen wir so ein Revival. Ja. Und wenn man da war, hat man auch gesehen, an der Rückwand der großen Bühne hing auch das Landesgartenschau 2023 Banner. Und natürlich war auch DJ Erwin dabei. Ohne den geht's nicht. Das meine ich absolut positiv.
Der war auch schon hier so Gast im Podcast.
Absoluter Kult.
Toll.
Und dann haben wir gesagt, das machen wir und das machen wir im Innenhof. Und warum machen wir das? Und warum haben wir dann auch Bodo Bach gemacht, Comedy? Weil wir Geld brauchen.
Ja.
Weil einfach nur aus Mitgliederbeiträgen in allen Ehren und vielen, vielen Dank sind die Dinge teilweise nicht mehr zu bewältigen, die da auf einen zukommen. Landesmittel, ja, wenn wir sie denn überhaupt bekommen, in Hessen sind das etwa 8%, die in die Kulturfördervereine fließen. Es gibt 1584 Kulturfördervereine. Wir sind einer davon. Und wir wollen einfach gewisse Dinge auch mal machen. Wir wollen jetzt nicht nur wieder noch das 35. Bild von Fürstbischof XY kaufen, sondern ganz konkret, wir haben den Bedarf, vor 10 Jahren haben wir einen alten Ford Transit angeschafft, damit das Museum auch mal mobil ist und einfach Dinge transportieren kann. So, der ist in die Jahre gekommen, der muss ersetzt werden. Mittel auf allen Seiten sind knapp. Wir wollen auch nichts Neues, wir wollen was Gebrauchtes, aber wir müssen irgendwie teilfinanzieren. Ob dann die Stadt vielleicht auch, weiß man nicht, das Museum und wir irgendwie so in dieser Trias, muss man das finanzieren. Und wenn du dich nur aus Mitgliederbeiträgen finanzierst, wir haben 50 € Mitgliederbeitrag im Jahr, dann kann man nicht große Sprünge machen. Da muss man gucken, dass man irgendwie aktiv wird, um an andere Töpfe zu kommen und nicht nur jetzt auf Landesmittel vertrauen.
Klar, das sind auch solche Veranstaltungen auch total wichtig. Ich meine, die müssen ja auch ein bisschen passen. Das Silent Disco ist ja auch was Besonderes. Hat ja auch gepasst. Hast du auch ein bisschen das für dich gemacht, damit du auch mal Musik auflegen kannst?
Erwischt. Ich habe gesagt, also wir brauchen auf jeden Fall 3 DJs. Ja. Zwei, das eine ist Erwin mit Schlager. Ja. Das zweite ist so ein junger Knabe, der macht so ganz neues Zeug. Ja. Gut, ich bin jetzt ein wenig in die Jahre gekommen und so meine große Zahl waren die 70er und ich habe gesagt, weißt du was, ich mache das selber. Und die anderen beiden DJs haben komisch geguckt, weil jetzt kam der alte Sack daher und hat überhaupt keinen Mixmischer, kein Pult und nix, sondern ich habe einfach 2 Laptops gehabt, habe meine Spotify-Playlist da drauf und habe davon abgefahren. Und das Schöne war, so meine Generation bei der Silent Disco, die war so bis 10:30 da. Ja. Und dann hat man auch meine Kopfhörerfarbe, weil da ist so ein Lämpchen, das signalisiert, welcher Kanal gehört wird, hat man dann gesehen. Und später waren dann Jungvolk da und was mich völlig von den Socken gehauen hat, war, es war rot, rot, rot und das hieß in dem Fall Schlager, ja. Malle, textsicher, das war eine Wonne und nachher haben die noch eine Polonaise durch den Innenhof gemacht, also es war ein toller Abend. Ja. Insofern, ja, ein bisschen auch für den eigenen Spaß.
Aber auch Bodo Bach, den hast du gerade angesprochen, ist ja jemand, den du auch kennst aus deiner Vergangenheit, sogar gut kennst.
Ja. Das ist Robert Reutel. Wir haben viele, viele Jahre zusammen bei, damals hieß es Radio FFH, heute Hitradio FFH, zusammengearbeitet. Ich habe ihn vom Westdeutschen Rundfunk damals so ein bisschen abgeworben und habe gesagt, Mensch, wir machen hier einen privaten Radiosender in Hessen, hast du nicht Lust? Und dann ist er gekommen und hat erstmal moderiert, so seine Sendeschienen am Vormittag, am Nachmittag. Und dann erinnere ich, es ging in die Urlaubszeit und wir haben uns überlegt, wir rufen mal irgendwo im Ausland an, versuchen irgendwie ein Hotelzimmer zu bekommen und wir können in diesem Anruf nicht sehr gut Englisch sprechen. Wir wollen mal gucken, ob man damit zurechtkommt. Was haben wir ausgesucht? Das Hilton in Tokio und Robert hat da angerufen und irgendwann sagt die Dame am anderen Ende, Waschmaschi. Was, glaube ich, so viel heißt wie, ich verstehe sie nicht. Mhm. Und er schaltet auf mal plötzlich spontan um, selber Frankfurter Junge, Waschmaschine, auch Waschmaschinen habt ihr auch im Zimmer, super. Bums. Und ich hatte vorher in England diese Fake-Phone-Calls gehört, das gab's schon. Und ich habe gesagt, weißt du was, das versuchen wir auf. Und von da an ging's wirklich los. Er machte über 2000 dieser Telefonspaßanrufe und ist heute ein Bühnencomedian seitdem. Und es war eine große Freude. Wir haben uns lange nicht gesehen, ihn zu treffen und so nah zu treffen und das Programm zu sehen und so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Und auch er, Hut ab, wirklich nochmal, toll, toll, hat seine Gage uns, dem Verein, gestiftet.
Aber er wusste vorher, dass du quasi Mitveranstalter warst.
Ja.
Das wusste er schon. Lass uns gleich nochmal über deine Radiozeit sprechen. Bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Du bist kein gebürtiger Fuldaer, du bist in Lippstadt geboren. Mhm. Und Lippstadt auch aufgewachsen?
Ich bin in Paderborn geboren. Aber nur die ersten 3 Tage meines Lebens mit meiner Mama da gewesen und dann nach Hause nach Lippstadt. Also ja, Lippstadt zwischen Paderborn und Dortmund. Geburtsort von mir, sozusagen, wenn man das so, und von Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Das sind auch die beiden einzigen, Achtung, ich spreche in Gänsefüßchen, Berühmtheiten, die Lippstadt jemals hervorgebracht hat. Nee, aber Hella zum Beispiel ist ein Begriff, eine große Fabrik für Scheinwerfer, Lampen und all sowas. Das ist Lippstadt, ja, mitten in Westfalen.
Hast du damals schon als junger, heranwachsender Klaus schon eine Ahnung gehabt, was du mal beruflich machen wollen würdest? Hast du einen Traumjob gehabt?
Nee, lange, lange nicht. Mein Onkel war Rechtsanwalt und ich habe so als kleiner Junge, das wurde mir nachher erzählt, immer gesagt, ich will Rechtsanwalt werden mit Großauto, weil der fuhr einen super tollen 230 SL Cabrio. Sowas wollte ich auch immer haben, habe ich bis heute nicht. Aber dann kam nach dem Abitur bin ich zur Bundeswehr. Mit der Kohle konnte ich studieren, weil es gab ein bisschen BAföG, aber von meinen Eltern gab es nichts. Und ich habe dann angefangen, immer am Wochenende, weil ich von dem Geld auch einen kleinen Käfer gekauft habe, einen Volkswagen für Zeitungen zu arbeiten. Und da fiel der Groschen. Das hat mir so viel Spaß gemacht und das war so lebendig und so zum Anpacken und 1000 Leute, die man kennengelernt hat. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Journalist werden. Und mein Vater hat gesagt, nein. Er war selber einer und hat gesagt, du kannst alles werden, werd bloß kein Journalist. Also hat der kleine Klaus Lehrer studiert, Deutsch und Geschichte. Das ist das, was ich zu Hause erzählt habe. Und das ging. Zeitgleich habe ich Publizistik, also Kommunikationswissenschaften studiert und bin dann tatsächlich auch mit dem Segen von meinem Papa zu den Westfälischen Nachrichten gegangen und habe dort als Redakteur etwa 5 Jahre gearbeitet. Das war der Einstieg.
Du hast in Münster studiert und hast dann auch in Münster angefangen zu arbeiten.
Genau.
Dort als Redakteur und irgendwann ging es aber für dich dann nach München.
In Nordrhein-Westfalen hat man sich sehr schwer getan, wie übrigens auch in Hessen, einen privaten Rundfunksender neben dem Westdeutschen Rundfunk oder dem Hessischen Rundfunk zuzulassen. Pfui, pfui, das war Teufelswerk, das wollte keiner. In Bayern war das ganz anders, da ging das schon sehr viel früher los. Und der Verleger der Zeitung in Hamm, Dirk Ippen, hatte damals gerade den Münchner Merkur gekauft. Und ihm fiel bei diesem Kauf ein Lokalradiosender mit in den Schoß. Und mit Dirk Ippen habe ich gesprochen und habe gesagt, also wenn das in Nordrhein-Westfalen mit dem Privatradio dann doch irgendwann mal losgeht, dann würde ich das gerne lernen und würde gerne in München bei Radio Charivari das Geschäft lernen. Und wenn es dann soweit ist, so im halben Jahr, dann komme ich zurück und dann machen wir in Soest-Lippstadt den Radiosender auf. So, das kam, wie es kommen musste, es passierte gar nichts. Der kleine Klaus ging in München auf einen Sender, irgendwann nachts, mit deutlich westfälischem Zungenschlag. Also, ich komme am nächsten Morgen in den Sender. Die Sekretärin sagte, du sollst mal zum Chef. Und dachte ich, na, kann gut sein, kann schlecht sein. Und der Chef sagte, also deine Moderatorenkarriere ist mit der gestrigen Nacht beendet. Weil wir hatten Anrufe, die Leute haben gesagt, was ist denn das? Ihr seid doch bayerischer Sender und jetzt lasst die Preisen schon am Mikrofon. Also war es vorbei. Das war aber glückes Geschick, weil dann kam ich sozusagen in die Redaktion, Redaktionsleitung, Marketing, Werbung. Und nach mehr als 2 Jahren sagte ein sehr, sehr wichtiger Kollege, dann auch Chef, pass mal auf, wir gehen nach Frankfurt und wir gründen einen privaten Radiosender. Kommst du mit? Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Ja, du kriegst aber nur einen 3-Monats-Vertrag. Okay, ich komme trotzdem.
Und dieser private Radiosender, den könnte man kennen, den könnte man bis heute noch kennen. Du warst mit maßgeblich auch involviert im Aufbau von Hitradio FFH. Mhm. Erzähl mal, wie sah das aus am Anfang? Ich meine, diesen Sender gab es noch nicht. Ihr habt den quasi aus der Taufe gehoben.
Ja, das war in der Zeit der Regierung Walter Wallmann. Da hat man gesagt, gut, so, wir machen jetzt doch die Möglichkeit, einen privaten Radiosender zuzulassen. Und die Zeitungsverleger haben geschrien, das geht überhaupt nicht. Das ist ja pfui, das ist Teufelswerk. Und dieser private Radiosender, der nimmt uns unsere Einnahmen weg von den Anzeigen. So wird Privatradio halt finanziert. Und dann gab es einen sehr, sehr klugen Leiter des Hessischen Verlegerverbandes, den Gebhard Ohnesorge. Und der hat gesagt, weißt du was, bevor es anfängt zu regnen und wir stehen draußen und haben nicht den Regenschirm in der Hand, lass uns doch in den Regenschirm treten und wir werden alle nicht nass. Also hat er die in einer Nacht- und Nebelaktion zur Gesellschaft dann oder Interessenten zunächst mal für den privaten Radiosender gemacht. Regierung Wahlmann hat gesagt, ja, aber Verlegerfunk wollen wir nicht. Also nur Zeitungsverleger da als Gesellschafter, ihr müsst irgendwie plural sein. Und dann haben wir Peter Maffay angefragt, wir haben Ute Lemper angefragt, wir haben Klaus Lage angefragt, wir haben die Investitionsgesellschaft der SPD angefragt, Land und Leute und hatten auf einmal eine völlig bunte Gesellschaftsstruktur, also von links-links bis konservativ. Und das Tolle war, es galt das Genossenschaftsprinzip. Das heißt, man durfte nicht mehr als 14,5% Anteil an dem Sender haben, hatte aber trotzdem nur einen Sitz und Stimme im Gesellschafterausschuss, genauso viel wie einer, der nur 1% gezeichnet hat. Und dann haben wir 3 Monate vorbereitet und haben gehofft, dass wir die Lizenz kriegen. So lang dauerte eben der erste Vertrag. Und dann zeichnete sich ab, wir werden es wohl werden. Und dann haben die Gesellschafter damals viel Geld in die Hand genommen. Und wir haben in Rödelheim in der alten Tippex-Fabrik einen Radiosender reingebaut. Mit 2 Studios, mit Nachrichtenstudio. Und haben wirklich 8 Stunden am Tag Radio gespielt. Aber uns hat keiner gehört. Dann kam die Lizenz und wir durften senden ab dem 15. November 1989 und haben uns tierisch gefreut. Und am 9. November 1989 sind wir alle in Tränen ausgebrochen, weil wir durften an dem Tag nicht senden. Der Fall der Mauer. Wir saßen in den Startlöchern. Wir hätten gekonnt. Die Lizenz galt erst ab dem 15. November. Dann haben wir aber losgelegt. So, und seit 1989 gibt es den Sender. Ich war 15 Jahre insgesamt dabei. Hab Planet mitgegründet, Harmony mitgegründet. Eine irre, tolle Zeit.
Ja, absolutes Wachstum auch, ja. Auch des Senders. Und bis heute immer noch sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Definitiv. Du hast gesagt, beim Radiosender davor war deine Moderationszeit erstmal vorbei, aber du bist ja auch nicht nur als Redakteur oder stellvertretender Programmdirektor hier aktiv gewesen, sondern du hast auch dann wieder moderiert.
In Hessen ging es dann wieder mit dem etwas westfälischen Einschlag. Also das war ja, ich habe am ersten Tag sogar die Mittagssendung moderiert und habe dann nachher eine eigene Talkshow gehabt am Sonntagabend. Ehrlich gesagt hieß die, wo wir mit den Hörerinnen und Hörern diskutiert haben und aktuelle Themen besprochen haben. Ich habe aber auch mal die Vertretungsmoderation gemacht, zusammen mit Erika Berger. Sagt dir der Name noch was?
Irgend so eine Liebesberatung.
Genau.
Kommen wir jetzt gar nicht auf, einen, ja. auf RTL.
Genau, die saß immer auf dem roten Sofa und hatte, man höre und staune, im Fernsehen ein Telefon in der Hand und sprach mit den Leuten. Das war die Sendung.
Ja.
Und die haben wir irgendwann angerufen und haben gesagt, du, das könnten wir doch eigentlich im Radio auch machen. Und dann ist sie, ich weiß gar nicht mehr, ob das jeden Sonntag auch war oder versetzt, ist sie nach Frankfurt gekommen. Sie lebte in Köln. Und dann haben wir sehr erfolgreich, wie hieß die Sendung, weiß ich nicht mehr, aber sie hat sich immer am Telefon gemeldet mit Erika Berger, Servus, guten Abend.
Ja, irgendwas dann, mit Liebe war es, glaube ich.
Liebe, ja, was mit Liebe, stimmt. Zeit für Liebe, Zeit für irgendso, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Das war natürlich auch ein Ding, also mit Erika Berger, das war hinter den Kulissen. Ich glaube, in der Zeit ist nie so viel Shampoos geflossen im Studio wie zu der Zeit.
Erika Berger bei RTL damals auch noch. Und RTL war ja nach den 15 Jahren, war das dein nächster großer Schritt. Die Sendung ist, glaube ich, eine Chance für die Liebe.
Eine Chance für die Liebe, ja, das kann so sein. Ja, genau. Ja,
aber RTL war auch dein nächster Schritt.
Ja.
RTL Radio in dem
Fall. RTL Radio, genau. Die ja in vielen Bundesländern beteiligt sind oder sogar eigene Radiostationen betreiben. Also Antenne Bayern gehört zur Teil jedenfalls zur RTL-Gruppe. Und mich hatte es nach Halle, Leipzig, verschlagen. Da betrieb der Radiosender, oder betrieb RTL 2 Radiosender unter einem Dach. Radio Brocken, nach dem größten Berg in Sachsen-Anhalt benannt. Und 89.0 RTL. Das junge Programm war 89.0 RTL und so ein bisschen das Gesetztere und etwas informativ gehaltene, das war Radio Brocken. Und wir haben schwer gekämpft. Wir waren immer so ein bisschen hinter Radio SAW, der etablierte große Sender. Aber wir haben es dann doch geschafft, denen so ein bisschen den Schneid abzukaufen. Und ich freue mich immer, weil ich bin sehr gut befreundet mit dem heutigen Geschäftsführer der Radio Brocken 89.0 Funkhausgruppe. Und die sind mittlerweile sogar ein bisschen vor Radio SAW. Also das macht dann im Nachhinein auch immer noch Spaß.
Die Zeit dort war es auch ein paar Jahre dann, aber dann hieß es für dich nochmal in eine andere Stadt. Du bist auch immer umgezogen dann.
Ja, also
Düsseldorf.
Ich bin gleich lang und quer durch die Republik und bin 1998, dürfen wir nicht vergessen, mit meiner Frau nach Künzell gezogen. Und unsere Tochter wurde 2000 geboren, aber ich war immer noch on the road. Bin dann nach Düsseldorf gegangen zu einer französischen Mediengruppe Lagardère. Die haben so Perry Matsch, Marie Claire, solche Zeitungen rausgegeben und haben Radiosender und Fernsehstationen. Und die haben zu der Zeit weit, weit ihrer Zeit voraus etwas versucht, was man heute als CRM, Customer Relationship Marketing, kennt. Das heißt, ein Radiosender kennt seine Hörer nicht. Die wissen, zur damaligen Zeit hatte FFH 789.000 Hörer. Gut, das wissen wir. Wir wissen, wo die wohnen, in Hessen und in welchen Landkreisen. Wir wissen auch, zu welchen Tageszeiten die diesen Radiosender hören. Aber wer das ist, Männlein, Weiblein, ja auch noch, aber welche Interessen die jetzt haben, den Kontakt hast du nicht. Bei einer Zeitung früher gab es auch Leserbriefe. Das war mal so eine Kontaktgeschichte. Ja, also alles analog. Und da haben wir angefangen, Daten zu sammeln, ein kleines Profil anzulegen und sowas zu automatisieren, als Software zu gestalten und als Service anzubieten. Und dann wurde leider diese Company an Franco-Canadier verkauft und die hatten eine super tolle Idee, nämlich Klingeltöne zu verkaufen. Das war aber schon lange durch in Deutschland. Ja. Samba-Brüder haben Jamba verkauft und wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit und wir sind von der Geschäftsführung ausgestiegen und dann habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht und habe versucht, das ist mir glücklicherweise auch gelungen, 2010 in Fulda wirklich so mal einen Lebensmittelpunkt zu finden. Und so nach 6 Wochen hat unsere Tochter gesagt, Papa, ich war dann immer freitagsabends bis sonntagsabends in der Familie, wann fährst du denn wieder weg? Das ist mir das Herz hat mir geblutet, aber ich war auch mal so ein bisschen der Fremde, der in die Familie kam und ihr vielleicht auch so hier und da sagte, tu dies, tu das nicht. Und das war, ich war da überflüssig unterwegs. Also um Gottes Willen, es war absolut die richtige Entscheidung, jetzt wirklich da zu sagen, komm, Punkt, von Fulda geht's los und bin 90.000 Kilometer gefahren im Jahr, aber ich war in Fulda und erreichbar in jeder Richtung und ich habe dann so ein bisschen das Familienleben eigentlich erst führen können, muss man wirklich sagen.
Ja, dann trotz Selbstständigkeit, wo man ja normalerweise sagt, man ist eigentlich noch mehr unterwegs, aber auch für die Familie vielleicht selbstständig gemacht, kann das sein? Zumindest war das ein Pluspunkt.
Absolut, das war ein absoluter, ja, das war die Überlegung, so kann es nicht mehr weitergehen, dass diese Juckelei ewig, das war klar für die Familie. Und ich bin meiner Frau auch hoch dankbar für die Zeit, wo sie auch, gerade wenn so Krankheiten auftraten, war sie ganz alleine auf sich gestellt und ja, ich saß irgendwo.
Ja. Ja, mit KWB Consult, so heißt deine Firma, Selbstständigkeit, hast du ja auch etliche Auftraggeber, also viele Dozentenstellen, die du begleitest. Vielleicht gibst du uns da mal einen kleinen Einblick, was du auch so alles machst.
Ja, aus der Selbstständigkeit, in die Selbstständigkeit bin ich mit dem CRM-Thema gegangen und mit Radioberatung. Dann bin ich dann doch auch immer wieder hier und da unterwegs gewesen. Aber nicht so konstant. Das war mal ein Tag in Wien oder zwei und dann war ich wieder da oder ich bin dann fremd gegangen und habe den hessischen Rundfunk beraten, auch gerade in der Neuausrichtung von HR1 und HR4. Das war auch eine spannende Geschichte. Habe in Nordrhein-Westfalen Radiosender unterstützt, habe da zusammengearbeitet mit einem sehr, sehr guten Freund aus Australien, der dann das Zahlenwerk, also das Analytische machte und ich habe dann sozusagen die Umsetzung versucht und ein bisschen Coaching gemacht und ja, dann kam noch hier ein Lehrauftrag an der Hochschule dazu, hat überhaupt nichts mit Journalismus zu tun, aber mit dem, was ich dann auch gemacht habe, also Zahlen, Geschäftsführung, ich mache Marketingmanagement und solche Geschichten, was sehr viel Freude macht. Ich bin seit über 2 Jahren, habe ich mich pensioniert oder in den Unruhestand begeben. Das heißt, es klingt jetzt arrogant, ist aber nicht so gemeint. Ich schätze diese Zeit. Ich fühle mich so sauwohl, weil vielleicht kannst du es nachempfinden, Shaggy. Ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ja. Und was anderes packe ich erst gar nicht an.
Ja, habe ich auch jetzt vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, wirklich mich darauf zu konzentrieren. Und so als Selbstständiger ist nicht immer einfach, gerade im künstlerischen und kulturellen Bereich nicht immer einfach. Aber es ist die richtige Entscheidung gewesen für mich auch ganz genauso. Ja, und ich habe jetzt auch mehr Zeit für meine Familie, für meine Freundin und so weiter und so fort. Total wichtig, hast du vollkommen recht. Und du hast jetzt auch mehr Zeit für Freunde des Museums
unter anderem. Das kam dann natürlich dazu. Und jetzt hat meine Frau schon wieder gesagt, mein Gott, was machst du denn da jetzt alles noch? Und dann klar, ja. Aber das, ich weiß nicht, ich kann auch nicht ohne. Also wenn ich am Wochenende mal alleine bin, ich tiger durch die Bude und suche, was kann ich denn tun? Und dann muss vielleicht die Terrasse geschrubbt werden oder es muss irgendwas geschrieben werden, also so irgendwie oder gelesen. Ich lese abends Im Bett, aber im Sessel sitzen, lesen ist Müßiggang, kann ich nicht, da wäre ich unruhig.
Lieber im Bett. Herumreisen musst du nicht mehr beruflich, aber nicht viel, privat, nicht viel. Privat reist du immer noch, das ist eines deiner großen Hobbys. Wo warst du noch nicht, in welchem?
Australien.
Das ist noch ein Wunsch von dir?
Das ist echt ein Wunsch, auch wenn es irre lang dauert, dahin zu fliegen, aber da, wenn du sagst, morgen geht's nach Australien, ich komme in einer Stunde wieder und los geht's.
Ich habe auch vor ein paar Jahren ein anderes Hobby angefangen, wo ich dann gemerkt habe, ich habe gar nicht die Zeit dafür, vielleicht irgendwann, wenn ich mal in Pension bin und habe es jetzt wieder aufgehört, will jetzt vielleicht wieder anfangen, das ist das Golfen. Und das ist auch ein großes Hobby von dir.
Es ist eine Sucht.
Ja, das ist das Problem. Das kostet Zeit, aber es
gibt. Es kostet Zeit. Ich bin gestern die ersten 18 Loch jetzt in diesem Jahr gegangen. Das Wetter war ja noch nicht so doll, auch nicht in der Praforst. Ach, und heute Morgen, ich bin aufgehört und habe gedacht, Gottes Willen, was bist du eingerostet, sämtliche Knochen gespürt. Und manche sagen, ach, das Golf ist ja kein Sport, das ist ja ein bisschen da das Rumgekloppe. Meine Frau sagt auch, wenn sie mal pensioniert wird, dann lernt sie eben schnell mal Golf. Und ich sage, gut, dann komm und lern eben schnell mal. Ich sage immer, ich dilettiere seit etwa 15 Jahren. Ja. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Man kämpft nur mit sich. Man kämpft, hat die Dinge im Kopf. Und ich bin gestern an so einer ganz bestimmten Situation herangetreten und habe schon gedacht, dieses Mistding, dieses Loch, das hau ich immer in Klump. Und mit genau diesen Gedanken habe ich es in Klump gehauen, wieder.
Es gibt die Golfer unter den Hörern und Hörerinnen, die wissen genau, wovon du redest.
Ja. Ich hoffe ja, dass es nicht missverständlich kommt.
Habe ich auch in der Praforst auch meinen Platzreife gemacht. Ah. Und jetzt habe ich mich endlich mal wieder angemeldet, zumindest mal, um so reinzuschnuppern in Oberaula. Weil ich wohne ja jetzt auch nicht mehr hier. Ich bin jetzt im Schwalm-Eder-Kreis. Aha. Und schaue mir den Golfplatz da mal an. Mal schauen, vielleicht kommt Golfen auch wieder zurück.
Sehr schön, etwas schmaler und doch, ist also auch ein schöner Platz. Ja. Aber lass uns doch einfach mal verabreden, dass wir mal eine Runde gehen, ob Oberaula oder Praforst.
Können wir gerne machen. Ich habe jetzt seit Jahren dann nicht mehr gegolft und habe damals auch nur meine Platzreife und dann einfach nicht mehr die Zeit gehabt. Aber das ist etwas ganz, ganz Tolles. Also meine Ausrüstung wartet darauf, sind noch nicht mal alle Schläge ausgepackt. Ich habe mir die gekauft.
Oh mein Gott.
Ein paar Eisen sind noch verpackt.
Okay. Ja, es ist, du musst entscheiden, jetzt gehe ich.
Genau, so ist es auch. Ja, schauen. Jetzt in ein paar Wochen habe ich meinen Schnuppertag dort in Oberaula und dann geht es vielleicht wieder los. Losgegangen ist es bei mir, ja, ich habe es ja gesagt, auch bei den Freunden des Museums, da bin ich ja jetzt Mitglied. Wie können andere Leute, die jetzt Interesse bekommen haben, Mitglied werden? Wie kann man euch unterstützen?
Also es gibt im Grunde drei Modelle. Also zum einen, wir sind 100% ehrenamtlich, wie fast 90% der insgesamt 20.500 Kulturfördervereine allein in Deutschland. Du kannst mit einem Jahresbeitrag von 50 Euro für eine Person uns unterstützen. Dafür steht dir ein ganzes Jahr das Museum frei und kostenfrei zur Verfügung. Jede Sonderschau, jede Dauerausstellung kannst du alles besuchen. Im Museumshop etwas vergünstigt einkaufen, wenn da Interesse besteht. An unseren eigenen Veranstaltungen teilnehmen. Du kannst aber auch eine Familienmitgliedschaft buchen. Ist ein kleines bisschen teurer. Dann kann die gesamte Familie davon profitieren. Oder, das haben wir jetzt auch neu eingeführt, versuchen das, eine Firmenmitgliedschaft. Die ist dann so etwas 300 Euro, 250 bis 300 Euro. Dafür kann die Firma aber mit zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Museum, in der Kapelle eine Veranstaltung durchführen, ein Coaching oder ein Team-Meeting oder irgendetwas in dieser Form und andere Vorteile mehr. Und was wir auch versuchen, dass wir wirklich das Ehrenamt auch fördern und sagen, wer jetzt Lust hat mitzuarbeiten. Ein Museum braucht auch handwerklich begabte, geschickte Menschen. Es müssen Ausstellungen aufgebaut und abgebaut werden. Wer an sowas Spaß hat, kann Mitglied werden. info@freundedesmuseums.de. Einfach die Mail schreiben und wir setzen uns in Verbindung und dann kann man da mittun und mitarbeiten. Es wird im nächsten Jahr besonders spannend. Das Museum feiert 150 Jahre von der Museum, ist 30 Jahre an der jetzigen Stelle. Aber insgesamt gibt es das Museum schon 150 Jahre im nächsten Jahr.
Fulda hat ja insgesamt eine ganz, ganz tolle Museumslandschaft und gerade das von der Museum, also das Herzstück quasi der Fuldaer Museen, ganz, ganz toll und lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auch, das von der Museum zu unterstützen. Vielen Dank, Klaus, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Danke dir, Shaggy. Vielen Dank.
Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Und welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Als alter DJ.
Ich müsste ja eigentlich dann den ersten Song nehmen, den FFH seinerzeit überhaupt gespielt hat. Das war von Oliver Onions Flying Through the Air.
Ah, schön.
Aber ich mach's mal persönlich, weil das ist so absolut meine Mucke. Da stehe ich drauf und es ruckt und zuckt sofort das Tanzbein, wenn der Titel kommt. Ich würde mir September von Earth, Wind & Fire wünschen.
Ja, kommt auf die Playliste. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, wie sagte Manni Erdenberger beim Westdeutschen Rundfunk, ein Urwestfale. Vielen Dank. Gut horn.